Detektor FM. Zurück zum Thema.
Hallo, hat von Ihnen irgendjemand ein Endlager im Vorgarten? Wie schön wäre es, wenn das so einfach wäre. Hochgiftigen Atommüll so zu lagern, dass er Mensch und Umwelt nicht gefährdet, das ist extrem kompliziert. Herauszufinden, wie es gehen könnte, war die Aufgabe der Endlagerkommission. 2 Jahre hat die gearbeitet und jetzt gibt's den Abschlussbericht. Ein Fazit darin, die Suche muss in ganz Deutschland laufen. Noch gibt es keine Auswahl an konkreten Orten, die besonders gut geeignet wären. Aber wie muss so ein Ort aussehen? Und warum ist die Suche so schwierig? Das frage ich Professor Armin Grunwald. Er leitet das Karlsruher Institut für Technologie und ist Mitglied der Endlagerkommission. Guten Tag, Herr Grunwald.
Guten Tag, Herr Stramberg.
Sind Sie heute guter Dinge nach den 2 Jahren Kommissionsarbeit?
Ja, richtig erleichtert. Einmal muss ich ehrlich sagen, weil die viele Arbeit vorbei ist, das war schon eine ziemliche Belastung.
Ja.
Aber vor allen Dingen natürlich, weil das Ergebnis sich sehen lassen kann.
Das heißt konkret, beschreiben Sie mal.
Konkret haben wir jetzt ein Verfahren, wo wir optimistisch sind, dass wir mit dem hochradioaktiven Atommüll sehr gut und verantwortlich umgehen können. Wir haben Verfahrensschritte, das heißt ein Suchverfahren, wie von einer weißen Landkarte ausgehend, dann nach und nach, Schritt für Schritt, immer schön kontrolliert, auch durch Öffentlichkeit und durch wissenschaftliche Reviews, der am Schluss übrig bleibende Standort mit der bestmöglichen Sicherheit bestimmt werden kann. Wir haben Entscheidungskriterien, die diesen Weg begleiten, die dann immer helfen, die Abwägungen zu machen, welcher Standort sicherer als ein anderer Standort ist. Und wir haben eine Behörden- und Institutionenstruktur, die diesen ganzen Prozess durchführen, begleiten, kontrollieren, beaufsichtigen muss. Das muss ja auch alles verantwortlich, transparent und so weiter passieren.
Aber die Landkarte, Sie sagen es, ist ja erstmal noch weiß. Auch der Salzstock Gorleben zum Beispiel, der ja lange Zeit als Favorit gehandelt wurde, den wollen Sie da nicht mehr als eben diesen Favoriten drin stehen haben. Das klingt schon so ein bisschen, als würden wir nach jahrzehntelanger Suche, in der ja schon verschiedene Orte vorgeschlagen und geprüft wurden, einfach wieder am Anfang stehen.
Ja, leider stimmt das auch. Der Grund ist, dass die bisherigen Versuche ja ziemlich deutlich gescheitert sind. Man kann auch sagen, dramatisch gescheitert sind. Viele Hörerinnen und Hörer werden sich an die Castor-Transporte mit Zehntausenden von Demonstranten und Zehntausenden von Polizeibeamten erinnern, an die ganze bürgerkriegsähnlichen Unruhen quasi um diese Transporte herum. Das ist ja gescheitert. Und es ist so dramatisch gescheitert, dass die Politiker sich vor einigen Jahren zusammengesetzt haben und gesagt, wir müssen wirklich nochmal von vorne anfangen, auf los zurückgehen und dann mal in Ruhe überlegen, wie wir es machen können, nicht vorpreschen, nicht irgendwie einen politischen Standort wählen und dann die Kriterien so suchen, dass der passt, sondern erst die Kriterien, erst das Verfahren und dann dem Verfahren die Sache anvertrauen, das Verfahren gut kontrollieren, sodass dann am Schluss auch das Beste rauskommt, was wir in Deutschland haben.
Das Verfahren haben Sie erklärt, es soll mehrere Phasen geben, an deren Ende dann der beste Ort stehen soll, der sich wirklich gut eignet. Und was sind das für Kriterien, die Sie da anlegen an die Orte?
Das sind vor allem geologische Kriterien. Wir haben ja die Verpflichtung aufgedrückt bekommen, ein Verfahren zu entwickeln, sodass für 1 Million Jahre Sicherheit gewährleistet werden kann. 1 Million Jahre, das ist ja unvorstellbar für menschliche Maßstäbe. Der Trick ist, die Geologie, die kennt andere Zeitmaße, andere Zeiträume. In der Geologie gibt es Formationen, die über Hunderte von Millionen von Jahren sehr stabil, sehr konstant geblieben sind, sodass es da auf 1 Million Jahre mehr oder weniger auch nicht ankommt. Dann haben wir also gesagt, wir müssen der Geologie letztlich die wesentliche Schutz- und Barrierefunktion überantworten. Und das heißt wiederum, dass die wesentlichen Sicherheitskriterien geologischer Art sind. Einige sind trivial, also zum Beispiel will man natürlich kein Endlager in einer Gegend bauen, wo es vielleicht Vulkane geben könnte. Also wenn man an die Eifel etwa denkt in Deutschland, dann ist die natürlich irgendwie nicht sehr geeignet. Man wird bestimmte andere geologische Problemzonen ausschließen. Man will natürlich keinen Wassereintritt haben, das wäre ganz fatal. Von Wasser muss der Abfall ganz strikt ferngehalten werden. Und dann gibt es durchaus einige sehr fachliche Kriterien, die auch ich gar nicht gut erklären könnte, weil ich kein Geologe bin, wo es um die Permeabilität von Gebirgszügen geht und so weiter. Letztlich ist es immer das Ziel, die Abfälle müssen da drin bleiben. Die dürfen nicht anfangen, irgendwie durch chemische oder andere Prozesse zu wandern und nach 200.000 Jahren irgendwo rauskommen. Das darf eben nicht passieren.
Sind das jetzt dann teilweise andere Kriterien als die, die noch vor ein paar Jahren angelegt worden sind?
Die sind weiterentwickelt worden. Im Grundsatz sind einige dazugekommen. Also beispielsweise haben wir ein neues Kriterium aufgenommen zur Temperaturverträglichkeit des Gesteins. Es ist ja so, das Problem der Einlagerung ist die Strahlungswärme, die führt dazu, dass das Ganze heiß wird. Hitze führt zur Ausdehnung. Das heißt also, wir haben dann 500 Meter, 700 Meter unter uns ein Abfalllager, das sich ausdehnt. Und diese Ausdehnung darf natürlich nicht zu groß sein, damit man oben nichts bemerkt. Und das heißt, Temperaturerhöhung durch diese Abfälle darf nicht zu stark werden.
Das heißt, man kann vielleicht doch noch gar nicht so hundertprozentig sagen bei allen Kriterien, ob die, die jetzt angelegt werden, wirklich geeignet sind, in 1000, in 10.000 Jahren noch die nötige Sicherheit zu bieten.
Ja, ich meine, was ist schon hundertprozentige Sicherheit? Die haben wir sonst im Leben auch nicht. Wir können ja nur nach dem heutigen Wissensstand in bestmöglicher Verantwortung auch mit diesen Sachen umgehen. Wir haben gutes geologisches Wissen, wir haben Modelle, wo man dann auch das Langzeitverhalten von diesen einschlusswirksamen Gebirgsbereichen, wie wir sagen, von Salz, Ton oder Kristallingestein, über sehr lange Zeit modellieren kann. Das heißt, da kann man schon ein gutes Gefühl dafür bekommen, was geht und was nicht geht. Und wir haben vorgesehen, das ist auch ein neues Element, keineswegs die Abfälle, wenn die dann da unten sind, möglichst schnell zu verschließen, Deckel drauf und Schlüssel wegwerfen, sondern die Abfälle und auch diesen Gebirgsbereich, diesen unterirdischen, noch möglichst lange Zeit zu beobachten. Das heißt, dort Sensoren zu hinterlassen, ja, was passiert da unten, wie groß ist die Temperaturerhöhung, gibt es dort vielleicht Risse, was passiert mit Gasbildung, was man ja auch nicht haben will. Und falls dann etwas Unerwartetes passiert, dass man dann doch nochmal die Abfälle auch bergen kann und an einen anderen Ort bringen. Das ist so eine Sicherheitsmaßnahme für den Fall, dass die Modellierungen und Prognosen nicht so eintreffen. Man weiß wohl, dass nach etwa 500 bis 700 Jahren die Temperatur wieder anfängt zu sinken. Dann hätte man also in der Hinsicht das Gröbste hinter sich. Und dann kann man wirklich auch darauf vertrauen, dass danach in der Hinsicht nicht mehr viel passieren wird.
In der Endlagerkommission saßen Sie jetzt mit anderen Wissenschaftlern, mit Politikern, noch anderen Interessensvertretern, die ja schon teilweise, kann ich mir vorstellen, sehr unterschiedliche Prioritäten setzen in so einer Diskussion, in so einem Forschungsprozess. Wie kommt man da auf einen Nenner am Ende?
Ja, das ist wirklich mal eine gute Frage. Gerade in diesem Konflikt Endlager, der ja die deutsche Gesellschaft so gespalten hat, wie vielleicht kaum ein anderer außer der Kernenergie selbst. Und ich muss sagen, ich war nicht immer optimistisch, dass wir es schaffen werden. Letztlich haben aber doch einfach alle unsere Verantwortung auch gesehen. Wir haben jetzt eine Chance, ein gutes Verfahren auf den Weg zu bringen. Das war über Jahrzehnte hinweg durch diesen ganzen Gorleben-Konflikt einfach nicht möglich. Jetzt ist hier, wie sagt man so schön, eine Window of Opportunity da. Und es ist jetzt unsere Verantwortung gewesen, es zu nutzen oder die Sache zu vergeigen. Und dieses Bewusstsein hat uns doch immer wieder auch zusammengeführt.
Wenn man jetzt aber sieht, wie Sachsen zum Beispiel völlig unglücklich damit ist, dass vielleicht auch das Erzgebirge in Frage kommen könnte als Ort für so eine Endlagerstätte, dann habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass die Entscheidung nicht unbedingt eine rein wissenschaftliche, sondern schon auch eine politische werden könnte.
Also zunächst muss man mal sagen, was heißt hier rein wissenschaftlich? Wenn wir über Sicherheit reden, Sicherheit ist kein wissenschaftliches Kriterium, sondern ein ethisches oder ein gesellschaftliches. Wenn man Abwägungen hat, Kriterien A, B, C, D und so weiter, und man muss die dann irgendwie miteinander vergleichen, dann braucht man Abwägungskriterien. Die sind nie rein wissenschaftlich. Sowas gibt es gar nicht. Man muss immer Abwägungen treffen und da sind Werturteile dahinter, da sind Einschätzungen dahinter, welche Risikotypen vielleicht akzeptabler sind als andere und schon sind sie in einer wertbehafteten politischen Diskussion. Das geht gar nicht anders. Da ist nur entscheidend, dass die Sache transparent passiert und nicht sozusagen unter der Hand eingeschmuggelt wird.
Das sagt Professor Armin Grunwald vom Karlsruher Institut für Technologie. Er ist Mitglied der Kommission zur Endlagersuche für Atommüll, die jetzt den Abschlussbericht vorgestellt hat. Vielen Dank, Herr Grunwald.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.